Für die Ostalpen oder für die Alpen insgesamt gibt es eigentlich keine Hoffnung, die Eisschmelze jetzt aufzuhalten. Aber es ist ein Fehler, jetzt zu sagen, der Point of No Return ist überschritten. Das ist jetzt irreversibel. Irreversibilität, also die Unumkehrbarkeit, ist ein sehr schwieriger Begriff, weil es möglich ist, wenn man die Emission der Treibhausgase so beschränkt, dass wir etwa unter 2 Grad Celsius bleiben, kann man einen Zustand erreichen oder halten, in dem sich die Alpengletscher unter Umständen zum Ende dieses Jahrhunderts neu bilden können. Und es zeigt, dass es ganz wichtig ist, in unserem Umgang mit der Natur nicht kurzfristig zu denken, sondern sehr, sehr langfristig zu denken.
Salon 5.
Hallo, ich bin Miriam und ich habe heute einen Interviewpartner dabei. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Mein Name ist Andrea Fischer, ich bin Gletscherforscherin am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck.
Wir sind heute hier, um das Thema Eisschmelze zu reden. Und da wäre eine erste Frage erstmal, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Eisschmelze?
Eisschmelze ist eigentlich einfach das Auftauen von Eis, also Wasser im gefrorenen Zustand. Im Speziellen geht es bei uns um Gletscherschmelze. Gletscher sind ja Strukturen aus Schnee, Eis und Firn, die sich bilden im Hochgebirge, dort, wo der Schnee das ganze Jahr über nicht schmilzt. Die sind mehrere Jahrhunderte alt, diese Strukturen, beziehungsweise Jahrtausenden an diesen kalten Gipfeleisflächen, die angefroren sind, sich nicht bewegen. Und im Zuge des Klimawandels sprechen wir immer wieder von der Eisschmelze. Nicht, weil an den Zungen das Eis schmilzt, das war immer so und verhindert auch, dass die Gletscher in die Täler vorstoßen, also das ist normal, sondern jetzt schmilzt sehr viel Eis. Und zwar so viel Eis, dass die Alpengletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts sehr wahrscheinlich verschwunden sein werden. Das ist nicht nur eine Änderung im Landschaftsbild, sondern hat auch einige Folgen, die wir vielleicht besprechen werden. Und unter Eisschmelze verstehen wir eben also, dass die Gletscher nicht mehr so sind, wie sie waren, sondern dass die tatsächlich in sehr schlechten Zustand sind.
Also ich habe jetzt gerade eben rausgehört, dass ein normales Schmelzen von Eis ja eigentlich normal ist. Aber wie unterscheidet sich das jetzt von anderen? Hatten wir das schon mal? Hat sich das dann gebessert? Oder wie unterscheidet sich das, also die Eisschmelze, worüber wir jetzt sprechen, von anderen, ja ich sag mal, irgendwie historischen Phasen?
Ja, also das Gletscherschmelzen, das ist ganz wichtig, weil sonst würde das Eis immer größer werden und würde dann die gesamte Erdoberfläche bedecken. Das heißt, an den Zungen muss immer Eis schmelzen. Aber es sollte halt nicht mehr Eis schmelzen, als oben neues Eis gebildet wird durch Schnee, der über den Sommer liegen bleibt und sich dann innerhalb von 30 Jahren zu Eis verändert. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir pro Jahr ungefähr 5% der Gletscherfläche verlieren. Das ist sehr viel. Also es schmilzt sehr viel mehr Eis, als oben an Masse dazukommt. Es kommt an den meisten Gletschern oben keine neue Masse dazu. Also es bleibt am Ende des Sommers kein Schnee mehr über. Diese Situation gab es schon einmal in den sogenannten Holozänen Optimum vor etwa 6.000 bis 8.000 Jahren, war schon mal sehr warm und da waren die Ostalpen schon mal weitgehend eisfrei. Damals hat Ötzi gelebt, der Eismann, der dann später eingeschneit wurde, mehrere Jahrtausende im Eis konserviert wurde. Aber der Unterschied ist jetzt, dass diese Erwärmung, wie wir sie heute erleben, ein Durchgangsstadium ist, weil die kommende Erwärmung durch die Emission der Treibhausgase in den letzten 30 Jahren vorherbestimmt ist. Das heißt, die Situation, wo wir uns heute befinden, ist schon mal da gewesen. Allerdings gab es damals sehr viel weniger Menschen, weniger Infrastruktur, keine Straßen. Und war von der nomadischen Bevölkerung leichter bewältigbar, weil die haben leichter umziehen können, als wir das heute mit unseren fixen Häusern und Straßen und ganz viel Beton können. Und Völkerwanderung ist so ein Effekt, der gemeinhin mit großen Klimaänderungen, auch kulturellen Änderungen einhergeht. Und da gibt es dann immer große Umwälzungen. Das ist ein Problem am Klimawandel. Und das zweite Problem für uns Naturwissenschaftler ist, dass es noch deutlich wärmer werden wird durch die bereits vorausbestimmten Emissionen, also und die vergangenen Emissionen bestimmen die nächsten 30 Jahre Erwärmung. Das heißt, es wird im Alpenraum unter Umständen wärmer werden, als es in den letzten 1,5 Millionen Jahren war. Und das ist dann für uns sehr spannend zu berechnen, was kann denn da alles auf uns zukommen. Und ganz wichtig ist mir aber zu betonen, das sind natürlich Risiken. Es zeigt, dass wir wirklich daran arbeiten müssen, die Treibhausgasemissionen einzuschränken. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir die negativen Folgen begrenzen, aber wir müssen auch schauen für die Zukunft, dass wir die Chancen, die darin auch verborgen liegen, nutzen. Zum Beispiel nicht nur jammern, dass vielleicht die Tage, an denen man Skifahren kann, weniger werden, sondern auch die Tage, an denen man öfter baden gehen kann, zum Beispiel genießen. Also jede Krise bietet auch Chancen. Und gemeinsam an der Zukunft arbeiten ist was ganz Wichtiges. Also es ist trotz aller Dringlichkeit und Wichtigkeit und trotz der Misslichkeit der Lage jetzt kein Grund, alles hinzuwerfen, zu sagen, boah, jetzt haben wir keine Zukunft mehr und da geht überhaupt nichts mehr, sondern im Gegenteil, jetzt sind wir und ihr gefordert, dass wir das Beste draus machen. Und da sehe ich gute Möglichkeiten.
Du hast gerade eben schon ein paar Faktoren der Eisschmelze angesprochen. Magst du die vielleicht noch einmal ein bisschen zusammenfassen, damit wir, also ich denke mal, also man hört ja Eisschmelze oder schmelzendes Eis im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und wenn ich an Klimawandel denke, denke ich direkt an Erderwärmung. Gibt es noch andere Faktoren oder ist das ausschließlich die Erderwärmung?
Wir in der Klimaforschung verwenden das Wort Klimawandel ein bisschen anders, nämlich Klimawandel ist einfach die Änderung des Klimas, also es hat nie ein konstantes Klima gegeben. Prinzipiell ist das Klima einfach veränderlich. Es ist ein Gleichgewicht, was in einem bestimmten Bereich sich immer wieder in der Vergangenheit verändert hat, aus vielerlei Ursachen. Da gibt es einmal periodische Änderungen zwischen Eiszeiten im Rhythmus von 110.000 Jahren, wo die Alpen völlig eisbedeckt sind und dann wieder völlig eisfrei werden. Also da gibt es ganz lange Zyklen und dann gibt es den sogenannten menschgemachten Klimawandel. Und der ist dieser Anteil des Klimawandels, der eben deswegen gerade sich so stark auswirkt, weil er auf der Verbrennung fossiler Treibstoffe hauptsächlich beruht, auf der Freisetzung auch von Methan, diese sogenannten Treibhausgase, die in der Atmosphäre bewirken, dass die Strahlung, die von der Sonne immer kommt, quasi gefangen wird in einem Treibhaus und so zur Erwärmung der Lufttemperatur beiträgt. Es ist aber nur ein Teil des sogenannten Klimawandelproblems, weil sich auch das Niederschlagsdargebot ändert und das Muster der Luftströmungen, das Muster der Ozeanströmungen. Und es kann sehr kompliziert sein, weil wir zum Beispiel in den Alpen eben gewohnt sind, dass es zu einer gewissen Zeit regelmäßig schneit und dann gibt es eben ab diesem Zeitpunkt Winterreifenpflicht. Und wenn sich diese Zeiten verschieben und mehr Niederschlag fällt als gewöhnlich, dann sind unsere Maßnahmen, die wir als kulturelle Technik über die letzten Jahrhunderte eigentlich entwickelt haben, unser Wissen über die Natur nicht mehr so anwendbar. Und das heißt auch, dass die Schutzmaßnahmen wie Lawinenbauten oder Hochwasserbauten unter Umständen nicht mehr so geeignet sind zur Abwehr von Gefahren, dass Plätze, die sicher waren, nicht mehr sicher sind und dafür andere Plätze, die unsicher waren, sicher werden. Also das kommt alles in Bewegung. Das ist zum Teil richtig teuer, diese Dinge umzubauen, aber nicht unmöglich. Und das ist unser Job als Wissenschaftler, dass wir Wissen vorbereiten, diese Dinge erforschen, damit man gute Grundlage hat, sich hier in die Planung wirklich gut einzuklinken und einfach das Leben sicher und relativ vorhersehbar, soweit es möglich ist im Leben. Leben ist immer ein Teil Zufall, Überraschung, wie man es auch immer nennt. Aber das musst du gut bewegen können im Alpenraum.
Du hast gerade öfter die Alpen angesprochen, aber da ist, also wahrscheinlich ist Eisschmelzen nicht nur im Alpenraum Thema. Welche Regionen sind denn noch betroffen, beziehungsweise wo ist die Eisschmelze besonders groß?
Ich rede deswegen so viel vom Alpenraum, weil ich halt hauptsächlich im ostalpinen Raum forsche, mich da sehr gut auskenne. Wir haben natürlich Kontakt zu allen Kollegen weltweit. Die Alpen sind zwar Vorreiter in diesem Verlust der Gletscher, weil die einfach so niedrig sind im Vergleich zu anderen Hochgebirgen der Erde, weit weg von den Polargebieten, und die Alpen sich deutlich schneller erwärmen als andere Gebiete der Erde. Die Polarregionen hängen zum Beispiel zeitlich einfach Jahrzehnte hinterher. Dort wird es später warm. Andere Hochgebirge, die sehr stark betroffen sind, zum Teil sind zum Beispiel die Anden Südamerikas oder die Hochgebirge des Himalaya. Dort ist die Gletscherschmelze zum Teil noch gravierender, in dem Sinn, dass die Bevölkerung dort in landwirtschaftlichen Kontexten lebt und wirtschaftet. Und die das Schmelzwasser aus den Gletschern brauchen, weil es dort sonst sehr, sehr trocken ist und ohne diese Bewässerung aus Gletscherwasser kaum Landwirtschaft möglich ist, die Menschen aber sonst kein Einkommen haben und wirklich von den Früchten, die sie anbauen, leben. Es gibt im Himalaya gerade auch ziemlich große Naturkatastrophen durch aufgestaute Seen, durch Schmelzwasserseen, die ausbrechen und ganze Dörfer zerstören. Da hört man bei uns relativ wenig davon, weil das eben bitterarme Gegenden sind, die relativ abgeschieden sind. Aber die Misslichkeit des Klimawandels für die Menschen ist natürlich umso größer, je weniger entwickelt eine Region ist, je weniger Schutzmaßnahmen sie hat, je weniger Geld die Menschen haben, desto weniger haben sie an Repertoire, die Dinge, die Folgen des Klimawandels abzufedern. Also wer arm ist, wird noch stärker leiden als die, die noch relativ reich sind.
Gerade eben hast du über Regionen auch weltweit gesprochen. Wo wäre dann zum Beispiel das Problem oder die Folgen in den Alpen, wenn ganz am Anfang vom Interview hast du gesagt, dass es irgendwann gar kein Eis mehr zum Beispiel in den Alpen geben könnte oder das eben so berechnet ist? Was wären die Auswirkungen in der Region selber? Was würden die Menschen da merken?
Bei uns ist es so, dass das Abschmelzen der Gletscher ist zwar misslich, also jede trauern den Gletscher nach, weil es einfach ein Teil dieser alpinen Identität auch ist. Gott sei Dank sind wir aber im Trinkwasser nicht abhängig vom Gletscherwasser, weil die Alpen ein relativ hohes Niederschlagstagebot haben. Das heißt, bei uns fällt ausreichend Regen. Gleichzeitig haben wir eben sehr lange Erfahrung im Umgang mit Naturgefahren. Die vergletscherten Einzugsgebiete haben immer schon einen sehr großen Unterschied in der Wasserführung, weil zu Schmelzzeiten sehr viel Wasser den Bach herunterkommt, in den Winterzeiten ganz wenig. Also hier ist man schon relativ gut aufgestellt, dass dort zum Beispiel wenig Bauten stehen oder keine Bauten stehen, wo der Gletscherbach übergehen könnte. Bergstürze, Murgänge, die in Zusammenhang stehen mit diesem Wegfallen der Vergletscherung, bleiben meist im Nahbereich des Gletschers. Das heißt, das Siedlungsgebiet ist eher nicht gefährdet durch diese Dinge. Das ist eben aber in anderen Regionen ganz anders. Im Alpenraum darf man aber nicht vergessen, der Gletscherschwund ist etwas, an dem man den Klimawandel sehr gut sieht, aber nicht die Folge, die uns am meisten beschäftigen wird. Die Folgen, die den Siedlungsraum viel mehr betreffen werden, die man aber nicht so gut sehen kann, die nicht so plakativ ist wie der Gletscherschwund, sind zum Beispiel Änderungen in der Biodiversität. Die Artenvielfalt verändert sich. Pflanzen, die an bestimmten Stellen wachsen konnten, können dort jetzt nicht mehr wachsen, werden durch andere Pflanzen ersetzt, die unter Umständen auch Andere Eigenschaften haben ganz ein wichtiges Thema ist für uns der Schutzwald. Wir haben sehr viele Fichtenmonokulturen, historisch bedingt, die Täler vor Lawinenfamuren schützen. Diese Fichtenmonokulturen sind sehr anfällig, was den Klimawandel betrifft. Und es geht jetzt darum, Bäume zu pflanzen, die geeignet sind, der Erwärmung in 30 Jahren standzuhalten. Das ist nicht ganz einfach. Dann gibt es immer wieder Starkniederschläge, die dazu führen, dass es Überschwemmungen gibt. Und diese Folgen des Klimawandels sind weniger sichtbar, aber haben wesentlich größere Auswirkungen auf unser Leben.
Haben wir bei der Eisschmelze schon oder an der Gletscherschmelze schon einen Punkt erreicht, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Und da gibt es noch ja, Hoffnung, das aufzuhalten.
Für die Ostalpen oder für die Alpen insgesamt gibt es eigentlich keine Hoffnung, die Eisschmelze jetzt aufzuhalten. Aber es ist ein Fehler, jetzt zu sagen, der Point of No Return ist überschritten. Das ist jetzt irreversibel. Irreversibilität, also die Unumkehrbarkeit, ist ein sehr schwieriger Begriff, weil es möglich ist, wenn man die Emission der Treibhausgase so beschränkt, dass wir etwa unter 2 Grad Celsius bleiben. Was sehr ratsam ist, weil dann die Folgen insgesamt finanzierbar, abfederbar sind. Also zum Beispiel das Bauen neuer Schutzmaßnahmen nicht zu so kostenintensiv wird, nicht so viele Flächen betroffen sind. Also wenn man unter 2 Grad Celsius bleibt, kann man einen Zustand erreichen oder halten, in dem sich die Alpengletscher unter Umständen zum Ende dieses Jahrhunderts neu bilden können. Und es zeigt, dass es ganz wichtig ist, in unserem Umgang mit der Natur nicht kurzfristig zu denken, sondern sehr, sehr langfristig zu denken.
In den Regionen, wo Gletscherschmelze nicht mehr aufzuhalten ist, stellt sich bestimmt die Bevölkerung und auch die Forschung darauf ein, wie man damit jetzt besser umgehen kann. Gibt es bestimmte Lösungsansätze oder ja, Veränderungen im Alltag, die vorgenommen werden müssen, um halt die ja, Folgen und Effekte der Gletscherschmelze eben abzumildern? Das wäre jetzt so noch eine Frage, die ich im Kopf hätte.
Ja, ich forsche eigentlich schon ziemlich lang zu diesen Gletscherabschmelzen. Was kann man tun? Zu Beginn der starken Schmelze im Jahr 2003 haben wir begonnen, Gletscher in Skigebieten abzudecken, um eben die Skilifte dort zu erhalten. Die Stützen stehen ja auf dem Eis drauf. Und wenn man die Oberflächenhöhe konstant hält, muss man den Lift weniger oft versetzen. Es gibt weniger Umbauarbeiten. Mittlerweile ist es so, dass man an einem Übergang in eisfreien Zustand arbeitet, also den Lift dann vorausschauend so umbaut, dass man ihn auch ohne Gletscher betreiben kann. Und so ist es auch insgesamt im Umgang mit der Gletscherschmelze. Wir wissen ungefähr, wie es aussehen könnte, immer in verschiedenen Szenarien, damit es keine Überraschungen gibt. Und auf diese Bandbreite des Möglichen versucht man sich auch baulich einzustellen. Also zum Beispiel die Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser darauf auszurichten, dass in Zukunft, Gott sei Dank geht es in die richtige Richtung, weniger Wasser kommt aus den Gletscherbereichen. Es kommt für einige Jahre mehr Geschiebe. Das Gletscherwasser führt ja sehr viel Schottermaterial, Sand mit. Man muss diesen Sand zum Beispiel mechanisch in ein Sanderbecken entfernen. Also in einem See zum Beispiel setzt sich der Sand dann ab und verstopft nicht den Unterlauf der Fließgewässer, weil dieses Geschiebematerial, der Sand, kann sehr misslich sein, wenn es die Sohle des Flusses erhöht in einem Bereich, wo Siedlungen sind und es eine Schutzbaumaßnahme gibt, die auf eine gewisse Wassermenge ausgelegt ist. Und dann ist da plötzlich weniger Platz im Bach. Und man kann das aber von der Menge her schwer ausbaggern. Das heißt, es ist wichtig, dass man diese Dinge weiter oben abfängt und hier entsprechend Geschiebe vom Becken zum Beispiel baut und die auch regelmäßig entleert. Da gibt es relativ viel Forschung eben, die dranhängt, auch Monitoringmaßnahmen im Hinblick auf Bergstürze. Modellierungen von zu erwartenden Geschiebemengen, Moorgängen, wo man versucht, sich auf diese Zukunft einzustellen, auch baulich. Jede Baumaßnahme hat eine Vorlaufzeit. Und prinzipiell ist es so, dass man nie, egal womit, eine hundertprozentige Sicherheit erreichen kann. Das heißt, ein Teil der Vorbereitung geht immer auch in das Management. Was passiert, wenn? Was gibt es für Alarmierungskette? Wie funktioniert eine Evakuierung? Wie hilft man den Menschen, die zum Beispiel einen Schaden haben an ihrem Haus, diesen Schaden wieder zu reparieren? Was gibt es für monetäre Unterstützung? Auch ganz, ganz wichtig. Oder wie verhindert man, dass Menschen jetzt persönlich zu Schaden kommen?
Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest?
Okay, ich meine, ich war nicht negativ, oder? Weil das würde mich wahnsinnig stören, wenn man das Gefühl vermittelt, dass die Zukunft jetzt nicht mehr existiert. Es ist immer so, dass früher war alles besser, auch die Zukunft. Jede Generation hat ihre Herausforderungen. Auch die Generation unserer Vorfahren hatte Herausforderungen, die sie bewältigt haben. Und unsere Aufgabe ist jetzt halt unter anderem die Bewältigung dieses Klimawandels. Den Vorteil, den ich jetzt sehe, warum ich glaube, dass die Situation nicht misslich ist, im Unterschied zur kleinen Eiszeit, die sehr kühles Klima gebracht hat zwischen 1250 nach Christus und 1870 nach Christus, in der es zu sehr vielen Naturkatastrophen kam, denen die Menschen mehr oder weniger schutzlos ausgesetzt waren, weil die sozialen Strukturen nicht so ausgeprägt waren wie heute. Also es gab zum Beispiel, es gab kein Arbeitslosengeld. Die Menschen waren jetzt nicht frei im Sinne einer persönlichen Freiheit. Also sie durften nicht aussuchen, wo sie wohnen, wen sie heiraten, was sie arbeiten. Die waren dem Klima vollkommen ausgeliefert. Die waren der Obrigkeit vollkommen ausgeliefert. Und wir haben heute eine völlig andere gesellschaftliche Situation, auch im Hinblick auf unser Wissen. Also wir wissen, wo die Dinge herkommen. Wir wissen, woher der derzeitige Klimawandel kommt. Und wir wissen auch, welche Maßnahmen uns helfen, den Klimawandel zu begrenzen, nämlich weniger Treibhausgas emittieren. Wir wissen, welche Maßnahmen wir treffen können, um die Folgen für die Einzelnen abzufedern. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Ausgangslage. Es geht jetzt wirklich nur darum, diese Sachen auch zu tun und politisch umzusetzen. Da ist es unglaublich wichtig, dass wir eine gute Gesprächskultur miteinander haben, dass wir gute Lösungen finden, die wirklich alle mittragen. Weil in der Demokratie geht es ja nur, wenn alle irgendwas gut finden und dafür sind und das nicht torpedieren. Und an diesem gemeinsamen zu arbeiten, dass wir sitzen alle in einem Klimaboot, das schakelt da auf hoher See zwischen die Wellen und wir müssen da einfach lenken. Und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir, weil gerade heute in den sozialen Medien sehr viel an Schuldzuweisung erfolgt und an Zorn und Hass und Wut. Ich meine, das ist ganz klar, oder? Also gerade als junger Mensch, ich war ja auch unter Demonstrierenden und habe nicht verstanden, wieso macht man die Dinge nicht. Und es gibt für alles eine Geschichte, aber es sind alle Dinge lösbar. Nur müssen wir dazu in einem gesellschaftlichen Dialog bleiben. Und das ist aber diese historisch einmalige Chance, weil in der kleinen Eiszeit hat man dann begonnen, Hexen zu verbrennen und Schuldenböcke zu suchen. Und das hilft aber nichts. Also die Hexen waren verbrannt, das war für die persönlich misslich und den anderen hat es nichts gebracht. Und das macht eine Gesellschaft nicht besser. Und heute haben wir die Möglichkeiten, das besser zu lösen. Wir müssen es aber auch tun. Also ich glaube, das ist ein historischer Kontext, den ich mit 20 noch nicht so verstanden habe. Deswegen würde ich das gern so weitergeben.
Super, danke. Ich fand es richtig erfrischend, nicht immer nur so ein negativen Blickwinkel zu haben, sondern halt nicht immer nur daran zu denken, was man nicht mehr machen kann oder was jetzt wegfällt, sondern dass man quasi lernt, mit der Situation richtig umzugehen und da halt Lösungen zu finden. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Super, ich bedanke mich bei dir für das Interview.
Mission Klima! Salon 5